Wir hören Gottes Wort für die Predigt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, es sei von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. So haben wir im Psalm 126 gelesen. Das entspricht doch wohl kaum unserer Erfahrung, oder? Also wenn Sie im Garten Ihre Radieschen oder Sonnenblumen säen, weinen Sie da? Oder wenn die Landwirte ihren Getreide oder Rapssamen ausbringen auf den Feldern, tun Sie das unter Tränen? Im Gegenteil, wir freuen uns doch, dass wir aussäen können, dass es wieder soweit ist. Und wir freuen uns auf die Ernte, das Gemüse, die Blumen, das Getreide, die Feldfrüchte. Keiner von uns weint, wenn er sät, oder? Warum steht das dann im Psalm 126 so anders? Sie säen mit Tränen. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen. Dazu müssen wir etwas näher in den Nahen Osten zu alten Zeiten schauen. Wir können uns ja heute kaum noch vorstellen, wie das damals zuging. Getreide ist knapp. Die Bauern verstecken einen Teil davon für die kommende Aussaat. Saatgutlager werden sogar geheim gehalten. In den Wintermonaten gehen die Getreidevorräte zu Ende. Und so wird der Frühling zur härtesten Zeit des Jahres. Wie kann und soll die Familie jetzt überleben? Die Scheune ist leer. Es muss sorgfältig rationiert werden. Die Kinder schreien nach Brot. Und dann sät der Bauer die letzten verbliebenen Weizenkörner aus, die er als Saatgut noch aufbewahrt hatte. Statt sie für das dringend benötigte Brot zu geben, wirft er sie auf die Erde. Und während seine Kinder hungern und nach Brot rufen, rinnen ihm selbst die Tränen über das Gesicht. Das Letzte, das Kostbarste, was er hat, muss er hergeben. Er tut es trotzdem. Er muss es tun. Im bangen Warten auf die hoffentlich kommende Ernte. Ob die Saat aufgeht? Wenn ja, wenn es eine gute Ernte gibt, dann ist das eine Zeit des Glücks und der überschwänglichen Freude, wie wir uns das ebenfalls überhaupt nicht mehr vorstellen können. Denn bei uns ist ja alles so selbstverständlich. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Ich denke, jetzt können wir das verstehen. Heute denken wir nun zurück an die, die nicht mehr unter uns sind, nicht mehr unter uns sein können. Unsere Mitmenschen, Ehepartner, Eltern, Kinder, sie sind das Kostbarste, was wir haben. In ihrer Einmaligkeit, auch in ihrer einmaligen Bedeutung für uns, sind sie nicht zu ersetzen. Und trotzdem mussten oder müssen wir sie hergeben. Der schwerste Augenblick in einer Trauerfeier ist, so empfinde ich das, wenn wir auf den Friedhof gehen, und dann der Sarg in die Erde versenkt wird. Dort fließen am ehesten und am meisten die Tränen. Und das dürfen sie auch. Unser Verstorbener, unsere Verstorbene ist jetzt unter der Erde oder unten in der Erde. Das hat so etwas Endgültiges. Jetzt ist es ganz vorbei. Vorher war wenigstens sein oder ihr Körper noch da, jetzt nicht mal mehr das. Den menschlichen Körper, das, was an uns sterblich ist, müssen wir der Erde anvertrauen. Und dazu hören wir die Worte: Vom Staub der Erde bist du genommen, zum Staub der Erde kehrst du zurück. Sie kommen aus 1. Mose 3. Und dann hören wir noch etwas. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Das kommt aus 1. Korinther 15, heute Wort für die Predigt. Ein altes Wort für Friedhof lautet Gottesacker. Nicht, als ob da Gott begraben läge. Aber wie wäre es, wenn wir den Friedhof als eine Art Acker sehen könnten? Als einen Acker, in den hinein wir Samen aussäen, mit denen Gott noch etwas Wunderbares vorhat. Ja, wir säen mit Tränen. Wir gehen hin und weinen und tragen guten Samen. Das ist Teil 1. Und dann ist da nichts mehr. Leere, eine schlimme Lücke, jemand fehlt. Nur das Grab können wir noch pflegen, aber ihn, sie nicht mehr. Was aber, wenn da ein Teil 2 in Aussicht wäre? Nach dem Säen die Ernte, nach Tränen und Trauer die große Freude. So sieht es die Bibel. Unvorstellbar? Das war es schon immer, nicht erst heute. Was eigentlich schon immer klar war und heute viel nicht mehr, der Mensch besteht nicht nur aus Materie. Sein Kern, sein Wesen ist nicht aus Stoff. Schon die Tatsache, dass wir heute noch von der sterblichen Hülle reden, weist doch darauf hin, dass es einen unsterblichen Kern geben muss. Gott blies seinen lebendig machenden Atem, seinen Geist in den noch toten Menschen, in diese Erdform Adam, und so wurde er eine lebendige Seele. Lesen wir in 1. Mose 2. Der Mensch, eine Dreieinigkeit aus Geist, Seele und Leib. Geist, Seele und Leib gehen eigentlich nur gemeinsam zusammen. Aber im Tod werden Geist und Seele vom Körper getrennt. Und deshalb verfällt der Körper. Und Geist und Seele existieren auf einmal vom Körper völlig unabhängig in einem anderen Bereich, in einer anderen Dimension weiter. Mit Erinnerung, mit Bewusstsein, mit Wahrnehmungen und Entscheidungen, mit Kommunikationsmöglichkeiten untereinander und so weiter, als Person, aber ohne Leib. Vermutlich muss man da erstmal lernen, sich da neu zurechtzufinden. Diese Form des Weiterlebens der Seele war eigentlich nahezu zu allen Zeiten bei allen Völkern klar. Erst der Materialismus hat uns hier Scheuklappen und eine Filzbrille aufgesetzt. Und manche kamen sich mit ihrer Filzbrille besonders klug vor. Und mit diesen Scheuklappen kommen sie sich vielleicht besonders wissenschaftlich gebildet vor. Und dann verhindern ihre Ohrstöpsel zu hören, dass selbst die Wissenschaft eigentlich längst viel weiter ist. Aber um ein Weiterleben der Seele nach dem Tod geht es hier überhaupt nicht. Das setzt die Bibel sowieso voraus. Das war überhaupt nicht umstritten zur Zeit des Neuen Testaments. Das hätte keinen aufgeregt. Geist und Seele sind aber ohne Körper keine vollständigen Menschen. Sie sind in einer Art Zwischenzustand. Und wenn die Bibel von Auferstehung spricht oder von Auferweckung, dann ist das immer auf den Leib, immer auf den Körper bezogen. Immer. Und das ist ja das Aufregende. Das ist das Umstrittene, das ist das Anstößige. Damals schon. Und heute noch viel mehr. Der auferstandene Jesus war kein Gespenst. Das Grab war eben leer und das ist wichtig. Er hatte einen erneuerten Leib, einen neuen Körper. Und das war so schwer zu fassen, ist eigentlich nicht zu fassen für den Verstand. Und so gab es schon immer Zeitgenossen, die sagen, was ich nicht fassen und verstehen kann mit meinem Verstand, das gibt es nicht. Was nicht in meine 3 Pfund graue Masse hineinpasst, das existiert nicht, Punkt. Aber so zu reden war und ist kein besonderes Zeichen von hoher Intelligenz. Schon Christen des 1. Jahrhunderts in Korinth, die sich für besonders gebildet hielten, haben die Auferstehung bestritten. Und mit ihnen setzt sich Paulus auseinander, das ganze Kapitel lang. Und nachdem er einiges schon erklärt und bezeugt hat, fährt er fort. Ich umschreibe es mal ein bisschen. Nun werden einige Skeptiker sagen, wie werden denn die Toten auferstehen? Zeig mir doch, wie diese Auferstehung funktionieren soll. Gib mir ein Diagramm, zeichne ein Bild. Wie soll denn dieser Auferstehungsleib aussehen? Was ist die erste Antwort des Paulus auf diese Fragen, sein erstes Wort? Weiß es noch jemand? Du Narr, du Tor, Tropf, Hirnloser, Hohlkopf, Mensch ohne Verstand und Vernunft. Das ist keine sehr höfliche Anrede. Leuten, die sich so superschlau vorkamen und klüger als Gott sein wollten, brachte Paulus keinen besonderen Respekt entgegen. Aber dann erklärt er geduldig weiter. Absurde Frage, dafür gibt es keine Diagramme. Aber schau dich doch mal in der Natur um, in der Botanik. Was erlebst du zum Beispiel in deinem Garten? Du legst einen toten Samen in die Erde, säst einen toten Samen aus. Jedenfalls geht dieser Same in der Erde kaputt, er stirbt. Das ist Voraussetzung. Nur so kommt das neue Leben heraus. Und wie sieht das aus? Jedenfalls nicht wie das, was du gesät hast. Du säst nicht das neue Leben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie eine Tomate aussieht, wenn du nur ihren Samen kennst und anschaust. Auch das Weizenkorn sieht nicht wie eine Weizenpflanze aus. Das, was wir in den Boden sehen und das, was aus dem Boden wächst, ist sich in keiner Weise ähnlich. Und doch ist da ein Zusammenhang, eine Kontinuität. Und doch gibt es eine gemeinsame Identität zwischen dem Samenkorn und der Pflanze. Verstehst du? Der tote Körper, den wir in der Erde begraben, und der Auferstehungsleib, der dann herauskommt, die werden grundlegend verschieden sein. Paulus fährt dann fort. Du wirst schon bemerkt haben, dass es eine erstaunliche Vielfalt von Körpern gibt. So wie es verschiedene Arten von Samen gibt, gibt es verschiedene Arten von Körpern. Menschliche, tierische, die von Vögeln und Fischen. Jeder Körper einzigartig in seiner Form. Je nachdem, ob er im Wasser oder auf der Erde oder in der Luft lebt. Und einen kleinen Hinweis oder Wink auf die Vielfalt der Auferstehungsherrlichkeit gibt dir schon ein Blick auf die Unterschiedlichkeit der Körper, nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Universum. Diese kosmischen Körper sind noch einmal ganz anders. Sonne, Mond, Sterne. So viele Varianten und Spielarten von Schönheit und Glanz. Und da schauen wir nur auf die Samen vor der Auferstehung, auf die Wirklichkeit vor der Auferstehung. Wer kann sich vorstellen, wie dann die Pflanzen der Auferstehung beschaffen sein werden, die Wirklichkeit nach der Auferstehung in Gottes unvergänglicher Welt? Dieses Bild der Aussaat eines toten Samens und der Aufzucht einer lebendigen Pflanze ist doch bestenfalls ein ganz schwacher Vergleich, aber vielleicht hilft es ja, sich dem Geheimnis der Auferstehung und des Auferstehungskörpers zu nähern. Allerdings nur dann, wenn du dir vor Augen hältst, wenn wir auferweckt werden, dann für das Allerbeste. Wir werden für immer bei Gott ein vollkommenes Leben haben. Und dann kommen diese vertrauten und bekannten Worte des Paulus. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, Armseligkeit, und wird auferstehen in Herrlichkeit, in Größe. Es wird gesät in Schwachheit, da ist nichts mehr, und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Der natürliche Leib wird von unseren seelischen Regungen und von seiner irdischen Natur beherrscht. Und der Auferstehungsleib wird ganz von Gott und seinem Geist regiert. Er ist überirdischen Ursprungs. Er ist eine Neuschöpfung Gottes. Nichts, was in unserer Macht oder innerhalb unserer Möglichkeiten liegen würde. Aber umso mehr ist es Realität. Denn wir und die gesamte irdische Wirklichkeit sind vergänglich, nur Gott ist ewig. Er ist die erste, die vorrangige, die bleibende und die kommende Realität. Jede andere Realität und Wirklichkeit verdankt sich ihm, kommt auch aus ihm. Und darum lasst uns Realisten sein. Also, im Bewusstsein der Realität und der Möglichkeiten Gottes leben. Ja, Wir müssen uns zunächst der Realität des Todes und der Sterblichkeit stellen. Und daran gibt es nichts, gar nichts zu beschönigen. Wir werden weiter an den Gräbern weinen und die Verluste beklagen. Wir säen mit Tränen. Wir gehen weinend hin und müssen unseren guten Samen hergeben, loslassen. Uns selbst eines Tages und vorher viele andere. Aber das ist nicht alles. Der Friedhof ist nicht alles. Nicht das Letzte. Nicht Endstation. Der Friedhof ist auch eine Art Acker. Gott hat mit den toten Samen, diesem vergänglichen, verderblichen, in der letzten Zeit vielleicht unansehnlichen und schwachen Körpern noch etwas Großartiges vor. Und das wird alle unsere Vorstellungen weit übersteigen. Das ist die realistische Hoffnung der Christen, die Hoffnung derer, die Jesus folgen. Wer Jesus in seinem irdischen Leben folgt, der folgt ihm auch durch den Tod hindurch, hinein in die Auferstehung und in das ewige Leben. Im Garten und auf dem Feld vertrauen wir Samen der Erde an, in der Hoffnung auf etwas Gutes und Schönes, was dann kommen wird. Und das ist ein Bild für das, was Christen hoffen und erwarten. Unsere irdischen Körper sind Saat auf Hoffnung. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wie wäre es, wenn wir mit dieser Perspektive auf den Friedhof gehen und vor unseren Gräbern stehen würden? Unsere irdischen, schwachen, toten Körper legen wir als Saatkörner in den Acker der Hoffnung. Sie liegen darin in Erwartung der Auferstehung und einer wunderbaren neuen Zukunft bei Gott. Was hier krank ist, seufzt und fleht, wird dort frisch und herrlich gehen. Irdisch werde ich ausgesät. Himmlisch werde ich auferstehen. Alle Schwachheit, Angst und Pein wird von mir genommen sein. Das könnten wir singen. Wir singen aber von dem Korn, das in die Erde gelegt wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr, wir haben so viele Fragen. Du bist die Antwort. Unsere Gedanken kreisen, kommen und gehen. Dein Wort bleibt. Wir trauern. Bei dir wartet die Freude. Wir sehen, was vergangen ist und vergeht. Du siehst und sagst, was kommt. Wir gehen und vergehen. Du kommst und machst neu. Wir leiden, du tröstest. Manchmal verzweifeln wir. Du rufst zum Vertrauen. In uns ist es manchmal so dunkel. Bei dir ist unbeschreibliches Licht. Wir sind Teil der Natur. Du bist übernatürlich und gibst uns daran Anteil. Unser Horizont ist der Tod. Du erwächst Hoffnung, die darüber hinaussieht. Du bist in Jesus Christus vom Himmel auf die Erde gekommen, damit wir von der Erde in den Himmel kommen. Du, Herr Jesus Christus, bist am Kreuz Gott verlassen gestorben, damit wir nicht allein sterben müssen, sondern das Sterben ein Weg mit dir zusammen zum Vater wird. Im Heiligen Geist gibst du uns schon eine Anzahlung auf das neue Leben, bis auch der Leib erlöst und neu wird. So hilf uns, nicht nur aus dem zu leben, was war und was ist, sondern ebenso aus dem, was kommt, bis du kommst und wir zu dir kommen. Amen. Wir hören noch einmal Psalm 126 in einer neuen Übersetzung. Ein Lied, das emporführt. Wenn Gott uns zurückbringt zu unserem Ursprung, dann übertrifft das die glücklichsten Träume. Dann füllt sich der Mund mit herrlichem Lachen, dann tanzt unsere Zunge mit fröhlichem Jubel. Selbst heidnische Völker werden bekennen, das Allergrößte hat Gott jetzt getan. Tatsächlich, Gott hat uns das Größte getan. Das macht uns so froh, wir sind voller Freude. Ach, bring uns zurück, Herr, stell uns wieder her, wie Regen die Wüste neu aufblühen lässt. Die säen mit Tränen, die ernten mit Jubel. Er geht und weint dabei. Er sät in die Zukunft und sieht sie noch nicht. Doch ganz sicher kommt er mit Jubel zurück, wenn er die Ernte gebündelt heimbringt.